Hi und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula.
Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer neuen Corporate Lernhelden Folge. Ich freue mich riesig. Ich habe nämlich heute wieder einen ganz, ganz tollen Lernhelden in meinem digitalen Aufnahmestudio sitzen. Bei mir zu Gast ist Jonas Rodenberg von Materna. Und Jonas wird sich gleich nochmal selbst ein bisschen ausführlicher vorstellen und auch Materna. Jonas ist, ja, so habe ich ihn im Vorgespräch kennengelernt, mit Leib und Seele Personalentwickler. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich mit ihm gleich in die Lernwelt von Materna reinspringen darf. Und deswegen würde ich sagen, Jonas, ich spare mir jetzt einfach einen längeren Aufgalopp und sage erstmal herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Ich freue mich ganz arg, dass du da bist.
Ja, ganz herzlichen Dank, Conny. Und dann hoffe ich mal, dass ich die Vorschusslorbeeren hier in den nächsten Minuten, dass ich denen auch gerecht werde. Meinen Namen hast du ja schon verraten. Ich starte ansonsten gerne immer da, damit, wo ich herkomme. Ich komme aus Dortmund, bin da ganz fest verwurzelt. Mein Unternehmen Materna SE ist auch ein Dortmunder Unternehmen. Von daher lag das auf der Hand, dass wir uns irgendwann gefunden haben sozusagen. Aber bevor ich hier gelandet bin, habe ich erstmal eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, danach ein berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftspsychologie und mittlerweile bin ich seit etwas mehr als 2 Jahren bei der Materna SE beschäftigt. Ich erzähle gleich natürlich auch nochmal ein bisschen, was mein Unternehmen so macht. Und hier bei Materna bin ich innerhalb des Bereichs People and Culture tätig und bin Teil des Teams Learning and Development. Und ja, meine Fokusthemen hier auf der Arbeit sind im Grunde Führungskräfteentwicklung, Führungskräfteauswahl, auch natürlich Führungskräfteberatung, Begleitung etc. Und dann sage ich immer gerne, dass jeder von uns Learning and Development MitarbeiterInnen auf jeden Fall auch noch so eine kleine Sidequest haben, mit einem Augenzwinkern natürlich. Und das ist bei mir vor allem die Konzeption und natürlich auch Begleitung eines oder unseres Entwicklungsprogramms zur Vorbereitung auf die erste Führungsrolle, wenn Menschen sich dazu entscheiden, Verantwortung für andere Menschen oder für Themen übernehmen zu wollen, dann darf ich diese Leadership Journey, so heißt sie, konzeptionieren und begleiten und jetzt auch fortführend optimieren. Genau.
Das klingt, finde ich, total spannend. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich ganz, ganz arg, mit dir gemeinsam mal bei euch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Und du hast jetzt ja gerade schon gesagt, wer Materna ist, quasi, beziehungsweise was du da machst. Mhm. Du müsstest noch mal so ein bisschen Kontext zu Materna selber geben, weil ihr habt ja in Anführungszeichen so ein bisschen ein spezielles Setting. Das hatten wir im Vorgespräch auch schon mal besprochen. Ihr seid viel im Projektgeschäft unterwegs. Das heißt, das Thema Lernzeit ist eins, das bei euch ja schon auch eine gewisse Spezialität hat. Deswegen magst du uns vielleicht nochmal 1-2 Sätze Kontext zu Materna geben, weil dann haben wir nämlich quasi das Bigger Picture und dann können wir reinspringen.
Ja, total gerne. Genau, also Materna ist ein familiengeführter IT-Dienstleister mit Sitz hier eben in Dortmund. Wir sind aber tatsächlich über das komplette Bundesgebiet und teilweise auch über komplett Europa oder die Welt verstreut. Und das bedeutet, am Ende des Tages haben wir derzeit mit knapp 4.500 Mitarbeitende in der kompletten Materna-Gruppe. Da gehört natürlich dann nicht nur die Materna SE dazu, für die ich tätig bin, sondern auch noch diverse Tochterunternehmen. Und Materna gibt es seit 1980 und seit diesem Jahr begleitet das Unternehmen im Grunde auch Kunden aus der öffentlichen Verwaltung, aber auch aus der Industrie. Und wir machen IT-Projekte und wir machen dort im Grunde alles, ehrlich gesagt. Also das heißt von der strategischen Beratung unserer Kunden über die Entwicklung bis hin zur Implementierung und am Ende des Tages auch den Betrieb der entwickelten Lösungen. Genau, also so viel vielleicht zum Kontext, was Materna so macht.
Das heißt, und das ist ja das, was ich gerade auch so ein bisschen als Rahmen schon mal angesprochen habe, ist, dass eure, also deine Kolleginnen und Kollegen einfach sehr, sehr viel auch im laufenden Projektgeschäft quasi sind und dadurch ja sich eigentlich immer auch entscheiden müssen, lerne ich jetzt oder bin ich im Rahmen von fakturierbaren Stunden auf dem Projekt unterwegs? Und damit ist ja, finde ich, das Spannungsfeld schon von Anfang an ganz besonderes. Und wir werden ganz sicher im Laufe des Gesprächs auch da reinspringen, wie ihr mit diesem Spannungsfeld umgeht. Aber vorher würde ich sagen, wir schauen einfach mal so ein bisschen bei euch auf die gesamte Lernlandschaft. Und du hast jetzt gerade gesagt, du bist federführend, quasi bewegst du dich im Bereich Führungskräfteentwicklung. Aber ihr werdet ja neben diesem Bereich Führungskräfteentwicklung mit Sicherheit auch nochmal insgesamt ein breiteres Lernangebot haben. Deswegen kannst du uns da einfach mal so ein bisschen bausteinmäßig durchführen und erzählen, was heißt denn das Thema Lernen bei Materna? Was steckt denn da quasi so drin?
Also ich finde, tatsächlich gehört also wirklich an den Anfang gestellt, dass wir das, was du gerade gesagt hast, nochmal einmal rausstellen, damit man es besser verstehen kann. Einfach, dass wir wirklich stark projektgetriebenes Geschäft haben und natürlich einfach in der IT-Landschaft unterwegs sind. Und das heißt, dass wir eine extrem hohe Dynamik so in also jetzt ehrlicherweise die letzten Jahre ja sowieso in Technologie, aber auch einfach in den Anforderungen an unsere Mitarbeitende und an die Arbeit unserer Mitarbeitenden haben. Und das heißt, am Ende des Tages ist Lernen bei uns nicht irgendwie so, ja, ihr dürft das machen, sondern es ist tatsächlich einfach eine Konsequenz aus dem Geschäft und es ist auch ehrlicherweise unabdingbar, dass das passiert. Und das Spannungsfeld hast du gerade schon aufgemacht. Einfach, dass man guckt, okay, wir haben Menschen hier sitzen, also uns zeichnet es aus, dass wir Menschen hier sitzen haben, die nicht nur fachliches Know-how haben, sondern dass wir natürlich auch einfach Menschen haben, die eine extrem hohe Kundenorientierung haben, die auch eine hohe Faktura-Motivation haben sozusagen. Also es ist unseren Leuten wichtig, in den Projekten zu leisten, sich dort zu entwickeln, dort zu arbeiten. Das heißt, am Ende des Tages braucht Lernen immer, also Lernen oder die Dinge, die wir anbieten, braucht halt immer irgendwie bestenfalls einen sehr, sehr schnellen Business-Impact. So, damit die Leute das Gefühl haben, okay, das ist eine sinnvolle Sache und ich werde schnell irgendwie wirksamer in dem, was ich tue. So, und das führt dazu, dass eben das Lernen selbst auch überwiegend in den Projekten passiert. So, 70% ungefähr, also wir kommen gleich ja sicherlich nochmal weiter dazu, aber unser Idealzustand ist so, dass wir wirklich 70% Learning on the Job haben. Das heißt, im Projekt selber wird gelernt, wird entwickelt, und damit meine ich jetzt nicht nur den Code, sondern auch sich entwickeln sozusagen. Das ist die Idee dahinter. Und dafür haben wir natürlich ganz unterschiedliche Formate und Ideen und beziehungsweise eine ganz unterschiedliche Lernlandschaft. Das ist einmal, ich nenne das immer so, das ist, also ich weiß gar nicht, ob es so klassisch ist, aber wir haben es natürlich definitiv einfach ein Angebot an buchbaren Schulungen, die sich bei uns bewährt haben. Das ist unser Materna Campus. Da finden wir Schulungen, wir finden Seminare, E-Learnings, Zertifizierungen, alles, was wir brauchen, um in den Projekten sozusagen bestehen zu können, möchte ich sagen. Wir haben aber tatsächlich auch noch darüber hinaus ganz andere Formate. Das heißt, wir haben einmal im Monat eine sogenannte Brownback Session. Das ist im Grunde eine Wissensmittagspause. Dort geben Materna-Mitarbeitende ihr Wissen bereitwillig weiter. Da schalten sich halt regelmäßig in Präsenz oder auch remote bis zu 200 Menschen irgendwie zu und verbringen eine Mittagspause gemeinschaftlich, in der aber zusammen dann gelernt wird, weil man Best Practices aus Projekten teilt, weil man neue Technologien vorstellt oder ähnliches. Wir haben Mentorenprogramme, wir haben einzelne Lernjourneys auf unterschiedliche Rollen. Einen davon habe ich gerade schon beschrieben. Also wir versuchen Lernen und Weiterentwicklung nicht nur über einen einzigen Weg irgendwie möglich zu machen, sondern über viele unterschiedliche Wege, die dann am Ende des Tages alle das Ziel haben, dass unsere Mitarbeitende entweder ihre jetzige Rolle besser, schneller, effektiver, qualitativ hochwertiger ausführen können oder aber gar vielleicht sogar die nächsthöhere Rolle erreichen können. So, und damit meine ich jetzt gar nicht zwangsläufig Führung, sondern vielleicht einfach das nächste Job-Level erreichen, so als Beispiel. Ja.
Jonas, wenn ich jetzt gerade, also ich versuche mich da mal so ein bisschen durchzufasen. Wenn ich jetzt gerade mal auf diese das Lernen im Projektgeschäft schaue, dann gibt es da ja mehrere Möglichkeiten, wie man direkt im Projekt lernen kann. Die eine Möglichkeit ist ja, dass man sagt, okay, ich habe da zum Beispiel die Conny und die Conny, die arbeitet gerade auf den nächsten Entwicklungsschritt zu. Das heißt, wir geben ihr jetzt ganz bewusst als Projektleitung ein Projekt, das quasi ein oder zwei Komponenten drin hat, die sie vielleicht vorher so noch nicht hatte, und sie kann sich daran beweisen. Das wäre für mich jetzt so eine ganz intuitive Form des Lernens quasi direkt im Projektalltag. Sowas wie so im Projektmanagement, so Deadline-mäßig ist er noch nicht irgendwie so fit. Das heißt, da setzen wir jetzt einen Kollegen mit in dieses Projekt, der da wahnsinnig gut drin ist, und die können quasi im Sparring ihre Einschätzung dieser zeitlichen Schiene nochmal so ein bisschen feintunen, in Anführungszeichen. Das wären jetzt so zwei Gedanken, die ich irgendwie direkt im Kopf habe und die ja in vielen Organisationen auch ähnlich passieren, wenn man mit ein bisschen Planung und Sachverstand einfach auch an Projektstaffing rangeht. Ist es bei euch ähnlich oder wie würdest du das definieren?
Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir genau so auch leben. Und da kommt natürlich dann unseren Projektleitenden und auch den Führungskräften, also ich mache da deshalb einen Unterschied, weil wir in unseren Business Lines, also da, wo tatsächlich die Menschen in den Projekten arbeiten, gibt es immer einen Projektleitenden und es gibt natürlich auch eine disziplinarische Führungskraft. So, und beiden kommt in diesem kompletten Prozess eine extrem wichtige Rolle oder wird ihnen zuteil, denn sie sind, wenn man so möchte, irgendwie die ersten Personalentwickler. Ja? Und das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Entwicklung im Alltag passiert, dann passiert das natürlich nicht nur bei mir auf dem Tisch oder bei den Tischen meiner Kolleginnen, sondern es passiert vor allem dort, wo unsere Projektleitenden und auch die Führungskräfte mit unseren Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Das heißt, da geht es natürlich um sowas, wie du es gerade gesagt hast. Also das heißt, Aufgaben zu geben, an denen unsere Menschen wachsen können und die im Bereich ihrer Stärken liegen, die vielleicht etwas außerhalb der bisherigen Komfortzone sind, dass Menschen sich tatsächlich dann entwickeln können. Das hat aber auch viel damit zu tun, frühzeitig schnell Feedback zu geben, den Menschen Hinweise darauf zu geben, wo vielleicht anderes Verhalten oder mehr von gutem Verhalten wünschenswert wäre. Was halt nochmal ein ganz spannender Punkt ist, finde ich, wir arbeiten halt bei Materna mit einem Laufbahnmodell. Das ist im Grunde nichts anderes, als dass jede Rolle, die man hier so haben kann, ist einer Jobfamilie und einem unterschiedlichen Level natürlich zugeordnet. Und in den höheren Leveln, also da, wo der Senioritätsgrad relativ hoch ist, ist fester Bestandteil und feste Rollenanforderungen Anlernen von juniorigen Mitarbeitenden. So, also ein fester Bestandteil unserer seniorigen Kolleginnen und Kollegen ist es, den juniorigen Kolleginnen und Kollegen aufs Pferd zu helfen, sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen. Aber da im Grunde wirklich Steigbügel für ihre Entwicklung zu sein, um mal in diesem Pferdebild zu bleiben. So, und das heißt, wir von People and Culture und Learning and Development schaffen mit sowas wie so einem Laufbahnmodell natürlich total den Rahmen. Wir moderieren, wir befähigen und wir wirken natürlich extrem auch auf unsere Führungskräfte und auf unsere Projektleitenden ein, weil sie eben diejenigen sind, die tatsächlich die ersten Personalentwickler sind. So. Und das ist etwas, worüber wir sicherstellen wollen und in vielen Fällen auch können, dass tatsächlich Lernen in den Projekten auf unterschiedlichste Art und Weise möglich wird. Also beispielsweise einfach, manchmal reicht es ja, wenn der Projektleitende sehr nah an den Mitarbeitenden ist und die beiden darüber sprechen, wie man eine Rolle anreichern kann, also im Sinne von Jobcrafting. Ja, und wie man aus solchen Situationen entsteht Lernen, aus solchen Situationen entsteht Entwicklung, und deshalb ist unser Ansatzpunkt aus People and Culture heraus die Befähigung und die Entwicklung unserer Führungskräfte und Projektleitenden, damit tatsächlich dann Lernen im Alltag, Lernen im Projekt einen Stellenwert hat und auch tatsächlich passieren kann.
Das finde ich gerade ganz spannend, was du erzählt hast, weil den Gedanken hatte ich gerade eigentlich auch während deiner Schilderung, dass ja dann die Projektleitenden und die Führungskräfte grundsätzlich einfach auch ein ganz starkes Mindset und auch eine Expertise in Richtung Personalentwicklung haben müssen, weil sonst können sie ja quasi diese Facette ihrer Aufgabe überhaupt nicht leisten. Und wenn du sagst, das gehört aber quasi in das Jobprofil mit rein und das ist quasi eine Kompetenz, die wir mit entwickeln, dann finde ich das an der Stelle insofern wahnsinnig bemerkenswert, als dass damit ja auch dieses quasi auf der einen Seite Vorbildfunktion haben und auf der anderen Seite die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick zu haben, bei euch ja nochmal eigentlich dick unterstrichen ist.
In jedem Fall. Also das kann ich unterschreiben. Das ist auch etwas, was mir, also wie gesagt, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren hier, was ich nach wie vor auch tatsächlich sehr bemerkenswert finde, dass dieses Mindset bei unfassbar vielen Führungskräften und Projektleitenden, die ich irgendwie so antreffe und mit denen ich rede, dass man das nicht irgendwie erst kitzeln muss, sondern dass es per se da ist. Das liegt natürlich sicherlich auch an dem Geschäftsmodell selbst. Ja, wenn man überlegt, dass wir sind halt People-Business, das heißt, das, was vor allem Wertschöpfung schafft, sitzt zwischen den Ohren der Menschen, ja, und das heißt, am Ende des Tages geht es darum, ist die Logik vielleicht zufriedene Mitarbeitende, und das bezieht sich auch immer auf Entwicklung und auf, wie viel von meinen Kompetenzen kann ich einbringen, ja, zufriedene Mitarbeitende leisten gute Arbeit führt zu zufriedenen Kunden und zufriedene Kunden kommen idealerweise wieder, und ich habe schon das Gefühl, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen nach dieser Logik arbeiten. Und das zieht sich tatsächlich durch diese komplette Kultur hier bei Materna. Und deshalb ist dieses, ich möchte mich entwickeln und diese Entwicklungsmotivation, man muss die Leute selten dazu überreden, vielleicht einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt weiter zu denken. Das ist bei ganz, ganz vielen Personen einfach schon wirklich Teil, fester Teil des Mindsets, dass wenn wir unser Unternehmen weiterentwickeln müssen, dann geht das in einem dann geht das in einem People-Business nur dann, wenn die Menschen auch bereit sind, sich zu bewegen und zu entwickeln. Mhm. Und da kann ich jetzt einfach sagen, das ist ganz schön, weil ich glaube, dass wir das macht es uns, das ist dankbar manchmal für People and Culture und für Learning and Development, wenn man die Leute nicht dazu überreden muss, dass Entwicklung ja auch Spaß machen kann. Und das wird natürlich hier maximal unterstützt durch Führungskräfte, durch Projektleiter und Projektleiterinnen, die dieses Mindset tatsächlich auch dann in der Fläche sozusagen leben.
Also wir müssen uns, glaube ich, mal einen kleinen mentalen Knoten in unser Gesprächstaschentuch machen, weil ich fände natürlich auch ganz spannend, mal mit dir so ein bisschen Gedankenping-Pong zu spielen, wie man dieses... Du hast es gerade so schön gesagt, für euch ist quasi dieses Entwicklungsmindset eins, das für euch geschäftskritisch ist. Also das heißt, wenn quasi dieses Mindset nicht gelebt wird, dann hat das sehr schnell einen spürbar negativen Business Impact. Und jetzt würde ich im späteren Verlauf unseres Gesprächs wahnsinnig gerne mit dir auch nochmal so ein bisschen Ping-Pong spielen, wie wir quasi so ein Mindset vielleicht auch in ein im Zweifelsfall nicht unbedingt nur rein People-Business getriebenes Unternehmen mit reinnehmen können. Weil das ist, also ich habe ja einfach auch diverse Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die eben in ganz unterschiedlichen Settings arbeiten und die sich jetzt vielleicht natürlich auch fragen, spannend ist aber nicht mein Kontext, aber das Thema habe ich halt trotz allem auch. Insofern da an der Stelle unser mentaler Knoten. Jetzt würde ich aber mit dir trotzdem weitergehen wollen erstmal. Ich habe aus deinen Ausführungen mitgenommen, einerseits, ihr habt das Lernen im bzw. am Projekt getrieben durch die oder besonderer Verantwortung der Projektleitenden und der Teamleiter. Dann hast du gesagt, ihr habt das klassische, ich sage das jetzt mal ganz platitüdenhaft, das klassische Katalogangebot habt ihr auch, wo man im Prinzip einfach die Standardthemen wahrscheinlich auch bei euch buchen kann oder sich aus dem offenen Katalog beziehungsweise aus dem LMS quasi rausziehen kann. Dann hast du gesagt, ihr habt Peer-Learning-Formate, also diese Brownback-Sessions, wo dann einfach aus dem Projektgeschäft heraus Best Practices geteilt werden. Und dann hast du gesagt, ihr habt für unterschiedliche Laufbahnen beziehungsweise für unterschiedliche Rollen, die ich übernehmen möchte oder überlege es zu tun, habt ihr unterschiedliche Learning Journeys. Und da hast auf die Learning Journey für die zukünftigen Führungskräfte da abgezielt. Und ich würde wahnsinnig gern mit dir in genau den Teil mal reinspringen wollen, weil der mich tatsächlich auch in unserem Vorgespräch ganz arg gecatcht hat. Und ihr macht da tatsächlich, finde ich, ja etwas sehr Besonderes. Ihr geht nämlich dieses Thema Wachsen in eine Führungsrolle ehrlicherweise sehr ganzheitlich an. Magst du mit uns da mal so ein bisschen reinspringen in diese Journey?
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich gerne tun. Erstmal freut es mich, dass du das so wahrnimmst. Das ist schon mal gut. Das ist nämlich auch tatsächlich der Gedanke dahinter. Also es gibt ja, ich kann das jetzt ehrlicherweise nicht mit einer Studie belegen, aber ich glaube, es ist einhellige Meinung, dass ja immer weniger Personen Lust haben, irgendwie Führung zu übernehmen. Dann gibt es dem geschuldet auch noch, oder nicht dem geschuldet, sondern dazu beitragend dann eben demografischer Wandel, dass wir viele, viele Positionen einfach irgendwann neu besetzen müssen. Und deshalb gab es vor, also im Grunde mit der Zeit meiner Ankunft hier bei Materna, die Überlegung, ein Programm ins Leben zu rufen, das Menschen, die führungsmotiviert sind, auf eine solche Rolle vorbereitet. Das heißt aber tatsächlich nicht, dass die Teilnahme an diesem Programm eine Garantie ist und halt auch keine Voraussetzung, um diesen Job dann zu machen. Und das ist deshalb ein ganz entscheidender Punkt, weil wir eben auch einpreisen, dass Menschen diese 9-monatige Leadership Journey machen und am Ende für sich feststellen, das war total wertvoll, ich konnte ganz, ganz viele Dinge für mich mitnehmen, aber ich glaube, das ist es vielleicht in Klammern noch nicht oder eben auch tatsächlich nicht. Weil diese Orientierung zu bieten, sich an den Anforderungen sozusagen zu reiben und diese Rolle mal ganzheitlich wirklich, zu erfahren ist schwer, aber zumindest mal ganzheitlich zu reflektieren und nicht nur zu sehen, ich muss Menschen entwickeln, ich darf positives Feedback verteilen. Das gehört alles zu den wunderbaren Aufgaben einer Führungsrolle. Aber es gibt halt eben auch noch eine andere Seite der Medaille. So. Und das über 9 Monate mit einer Lerngruppe zu reflektieren, zu gucken, welche Ausprägungen meiner Persönlichkeit werden mir denn in dieser Rolle dienlich sein und wo warten vielleicht auch Stolpersteine für mich? Wo muss ich an mir arbeiten, damit ich eine Führungskraft sein kann, die den Anforderungen hier bei Materna gerecht wird? Das war die Idee dahinter. Also das heißt, ein relativ hoher Orientierungscharakter auch. Jetzt würden wir natürlich ziemlich viel falsch machen, wenn wir jedes Jahr 10, 12 Leute da reinstecken und 10 Leute sagen, nee, das will ich nicht, das ist auch nicht die Idee. Aber es ist natürlich eingepreist, dass es Menschen gibt, die nach dieser Journey sagen, okay, es war total wertvoll, dass ich das mache oder gemacht habe, aber ich habe gerade für mich festgestellt, ich möchte noch keine Führungskraft sein oder ich möchte es vielleicht auch nie sein. Das ist tatsächlich an der Stelle sehr ganzheitlich gedacht, weil das ja auf der anderen Seite dazu führt, dass diese Menschen die Erkenntnis gewinnen könnten, okay, es ist eine Fachkarriere in der und der Jobfamilie. Und dann können wir auch dort wieder sehr individuell versuchen, mit den Menschen an ihrem Entwicklungspfad zu arbeiten und ihnen dabei zu verhelfen, doch nicht die disziplinarische Führungsrolle anzustreben, sondern vielleicht eine fachliche Exzellenz aufzubauen. Das heißt, dieser Orientierungscharakter ist das, was ich jetzt bei diesem Programm als extremst wertvoll über die anderen Dinge hinaus noch wahrnehme. Genau. Mhm.
Das heißt, wenn du sagst, dass es mit deiner Ankunft bei Materna ist das ins Leben gerufen worden und dauert 9 Monate, dann wird wahrscheinlich quasi gerade der zweite Turnus durchlaufen, oder?
Ganz genau. Also die zweite Gruppe, die zweite Kohorte, ist gerade kurz vor Abschluss der Journey und wir planen gerade fleißig die dritte Kohorte, die dann bestenfalls im Q3 diesen Jahres durchstartet. Und dazu gehören dann immer vier unterschiedliche Module. Das ist einmal tatsächlich das erste Modul ist wahrscheinlich das, was allen am meisten neue Erkenntnis bringt. Das ist eben Leadership so. Da geht es weniger darum, tatsächlich zu erfahren, was gibt's für Führungsstile und wie hat sich das über die Historie entwickelt, sondern es ist ein Modul, was sehr nach innen gerichtet ist für die Teilnehmer. Also was ist eigentlich mein Antrieb, was ist mein Motiv, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen? Warum will ich das und was möchte ich eigentlich für eine Führungskraft sein, wenn ich eine solche bin? So. Und das ist ein Modul. Dann haben wir ein Communication-Modul. Wir haben ein Modul, in dem es um Business Impact geht, also die unternehmerische Perspektive der teamleitenden Rolle bei Materna beleuchtet. Was sind dort eigentlich meine Pflichten, meine Verantwortungsbereiche, meine Tätigkeiten? Und zu guter Letzt geht es dann nochmal um den großen Punkt Kooperation. Also das heißt, strategisches Netzwerken, mit welchen Menschen muss ich mich eigentlich in welcher Verantwortung wie vernetzen, damit ich meinen Job möglichst gut machen kann. Und dann hat man diese vier Module abgeschlossen. Wer möchte, kann auch noch währenddessen einen Persönlichkeitsfragebogen machen und dann fleißig mit mir rumreflektieren auf seiner Leadership-Persönlichkeit. Das ist auch noch ein optionales Angebot. Und jetzt hätte ich fast unterschlagen, was wir ganz zu Anfang machen, nämlich jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin macht am Anfang ein Development Center, das heißt einen Tag, an dem man, ich sage immer, im Nichtschwimmerbecken schon mal in diese Rolle schlüpft und die ein oder andere Aufgabe zu erledigen hat, die vielleicht klassischerweise in so einer teamleitenden Rolle passieren kann. Und dann gibt es qualitatives Feedback von uns People and Culture Mitarbeitenden und eben auch von Personen, die bereits in dieser Rolle stecken. Das heißt, wir nehmen da unsere bisherigen Führungskräfte voll mit in die Pflicht und machen im Grunde ich glaube schon sehr herausfordernden Tag mit den Kolleginnen und Kollegen, als, wenn du so möchtest, erste Standortbestimmung. Genau.
Ich finde dieses Format deswegen ehrlicherweise so besonders, weil wenn man jetzt üblicherweise an Führungskräfteentwicklung denkt, dann gibt's ja ganz häufig für neue Führungskräfte so eine Art Führungskräfte-Onboarding und da werden ja dann schon viele der Facetten, die du gerade angesprochen hast, die tauchen da in irgendeiner Form mal irgendwie intensiver, mal weniger intensiv auch auf. Aber die tauchen erst dann auf, wenn ich eigentlich schon gesagt habe, ja, das wäre dann jetzt mein nächster Schritt, jetzt bin ich Führungskraft. Und ich finde das wahnsinnig spannend, dass ihr diese Journey loslöst von einer möglichen Promotion, dass man erstmal sagt, wenn dieses Thema für dich überhaupt in Frage kommt, dann geh doch bitte mal quasi in diese Journey. Und wir schauen uns an, ist das überhaupt was für dich? Und wenn ja, wie, also was ist der Skill-Rucksack oder auch der Rüstzeug-Rucksack, den du brauchst, um dann eine die Führungskraft zu sein, die du wirklich sein willst? Und wenn ich diesen Rucksack habe und sage, na ja, ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, ich finde, dann geht man im Zweifelsfall in eine dann eventuell irgendwann irgendwie real werdende Promotion ganz anders und viel reflektierter rein und auch nicht mit dem, so jetzt ist alles neu und dann ist praktisch dieser Onboarding-Pfad halt einfach noch ein To-Do mehr und eigentlich habe ich gar keine Zeit, mich damit sinnvoll auseinanderzusetzen, weil eigentlich gerade so viel Neues auf mich einprasselt. Also insofern finde ich dieses voneinander abkoppeln total spannend. Wie seid ihr da drauf gekommen, das abzukoppeln? Weil das ist, das habe ich tatsächlich vorher noch nie gesehen.
Also das ist ehrlicherweise aus den Anforderungen aus dem Business entstanden. Mhm. Also wir hatten die Anforderung oder also dieses Angebot, was wir da haben, das ist nicht, weil wir uns fleißig überlegt haben, wir könnten jetzt mal was Neues machen, sondern es ist halt, und das zieht sich auch so ein bisschen durch unsere Arbeit hier ehrlicherweise durch, wir sind in stetigem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in unseren Business Lines. In diesem Fall waren das natürlich dann irgendwie eben eine Vice President oder Senior Vice President. Und wir haben überlegt, was sind die strategischen Herausforderungen der nächsten Jahre? Und wenn man dann auf die Führungspositionen geguckt hat, dann hat man gemerkt, wir haben relativ viele Menschen, die in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und oder wir wissen, dass wir in bestimmten Bereichen wachsen werden und brauchen dort neue Menschen, die Lust haben, in Führung zu gehen. Und jetzt gehört es zu diesem materner Entwicklungsmindset, dass wir es häufig so haben, dass Menschen hier innerhalb promoted werden. Also weil die Leute einfach so gut sind und so viel Lust darauf haben, sich weiterzuentwickeln, dass wir diesen Weg auch gerne mit ihnen gehen. So. Und das klare Ziel dieser Runde war, oder dieses Programms, nicht dieser Runde war, dass Menschen aus diesem Programm herauskommen und eine deutlich höhere Readiness aufweisen, wenn sie dann in diese Verantwortung kommen, als die Menschen, die sich da vorher noch nie Gedanken zugemacht haben, trotzdem in dem Bewerbungsverfahren einen guten Eindruck gemacht haben. Aber dann kommen ja erst diese ganzen Eindrücke. So. Und das Schöne ist, das Programm, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses Onboarding-Programm, ein Führungskräfte-Einarbeitungsprogramm, das haben wir auch noch. So. Das heißt, idealerweise passiert es so, dass wir Menschen haben, die vorher in der Leadership Journey waren, für sich feststellen konnten, hey, ich möchte das unbedingt machen und ich bringe auch schon ein bisschen was an Rüstzeug mit, haben sich schon mal Gedanken zu ihrer Leadership-Identität gemacht, sind einfach ein bisschen gefestigter, was das angeht. Dann bekommen sie die Rolle, weil sie sich in einem Bewerbungsverfahren durchsetzen. Dann kommen sie in unser Führungskräfte-Einarbeitungsprogramm. Das läuft dann parallel zu der neuen Rolle, sage ich mal, und bringt ja dann nochmal eine neue Perspektive mit ein. Und der Gedanke dahinter, warum wir das machen mussten, liegt ehrlicherweise wahrscheinlich 15 Minuten vorher in dem Gespräch. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass unsere Führungskräfte und Projektleiter einfach so eine businesskritische Rolle sind für uns. Und deshalb machen wir da natürlich extrem viel Aufwand, extrem viel Zeit wird dort investiert, um diese Menschen schnell und wirksam in ihrer Rolle werden zu lassen. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir viele Programme, viele Entwicklungsideen für unsere Führungskräfte haben. Also wir machen ein turnusmäßiges Leadership-Feedback. Das ist im Grunde auch obligatorisch für jede Führungskraft, die hier bei Materna ist. Also das ist uns eben ein extrem hohes Gut, weil diese Personen einen so großen Impact auf die Menschen bei Materna haben. Das ist jetzt ehrlicherweise in jedem anderen Unternehmen auch so. Aber durch das Geschäftsmodell, was wir haben, ist es halt so, dass die Menschen, die hier sind, der wertschöpfende Faktor sind. Und daher ist diese Idee entstanden, das abzukoppeln und dafür zu sorgen, dass bestenfalls die Personen, die die Leadership Journey gemacht haben, eine höhere Readiness aufweisen, wenn sie in diese Rolle kommen. Und das Schöne ist, das habe ich vor ein paar Tagen oder Wochen bei LinkedIn gepostet, ich hatte so einen Full-Circle-Moment, weil jetzt die erste Kohorte waren 14 Teilnehmende und davon haben es mittlerweile 9 Stück in die Rolle Teamlead geschafft. So, das ist natürlich eine Quote, die freut mich ungemein. Das ist im Grunde auch Wind in den Segeln, wenn es darum geht, das jetzt weiter zu optimieren und weiter zu verfolgen und zeigt uns, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Und dass das Programm sich jetzt selbst nach 2 Jahren irgendwie schon total etabliert hat und ich unterjährig immer Anfragen bekomme, wann geht's denn eigentlich wieder los, ich hätte Lust drauf und so. Also das ist ein fester Bestandteil in der Entwicklungslandschaft jetzt bei uns und ist, ohne das jetzt nur auf mich zu beziehen, weil ich ganz bestimmt nicht alleine daran tätig war, ein echt, echt cooles Erfolgsmodell, ehrlich gesagt.
Ich finde das total spannend. Also ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt und auch jetzt ging nochmal fürs Tonband. Ich finde das wirklich besonders, weil zum einen gehen die Leute mit einer anderen Readiness im Zweifelsfall in eine Führungsrolle, mit einem anderen Verständnis dafür. Und ihr koppelt tatsächlich, finde ich, auch mit diesem Vorschieben dieses Programms so diese klassischen Promotions im Sinne von, ah ja, der wäre jetzt dran für den nächsten Schritt, ja, dann geben wir ihm halt jetzt mal eine Führungsrolle. Also diesen Klassiker, den ixt man damit aus meiner Sicht sehr stark aus und das finde ich wahnsinnig spannend und hat natürlich, und das hast du ja auch gerade nochmal unterstrichen, bei euch einfach deswegen, weil euer Geschäftsmodell einfach so people-kritisch an der Stelle ist, einfach nochmal eine ganz andere Bewandtnis, als das vielleicht in anderen Unternehmen der Fall ist. Wir knüpfen gleich unseren Knoten im Taschentuch auf. Ich würde nur gern eine Frage noch vorweg stellen, weil die gerade auch nochmal so schön angeknüpft hat. Du hast gesagt, für euch und einfach auch für euer Geschäftsmodell ist dieses Thema mit Lernen, Business Impact schaffen ein ganz zentrales. Und jetzt erschließt sich auch das ja sehr stark aus eurem Geschäftsmodell heraus. Was heißt das, wenn man jetzt nochmal so auf eure komplette Lernlandschaft schaut, im Punkto, ja, wie gewichtet man denn das, was ihr jetzt als L&D an euren Ressourcen investiert? Das heißt, da wird wahrscheinlich ein Großteil auf das Thema Führungskräfte gehen, weil eben Hebel. Da wird wahrscheinlich auch ein Großteil darauf gehen, dass man sagt, wir sind im Austausch mit den Teams, mit den Fachbereichen, um einfach auch zu hören, wo drückt der Schuh, um dann sagen zu können, wir haben da passende interne Angebote oder aber da gibt's gute externe Angebote, die für euch eine Rolle spielen könnten oder ein Inhouse-Thema dann quasi draus zu machen. Aber mir jetzt intuit, also wenn ich jetzt quasi drüber nachdenke, dann würde ich wahrscheinlich relativ wenig Ressourcenfokus darauf legen, diesen Standard-Trainingskatalog sehr ausufern zu lassen, also den einfach bewusst sehr schlank zu halten, weil ganz häufig ist ja bei diesen, sagen wir mal, selbstgesteuerten und ich sage es mal ganz böse, nice-to-have Lernplattform-Themen, ist es ja so, dann habe ich da 150 Schnipsel, von denen werden genau 3 geguckt und konsumiert, die wirklich was in meinem Arbeitsalltag bedeuten. Und alles, was sonst irgendwie so nett gemeint ist, im Sinne von, mach mal was zum Thema Resilienz oder zum Thema Selbstmanagement oder hier kannst du Achtsamkeit üben und da mal deine Stärken reflektieren. Das sind alles wirklich wichtige Themen, aber in meiner Erfahrung nach finden die tatsächlich im Alltag nicht statt. Weil wenn ich mir erstmal quasi, wenn ich vor diesem Katalog sitze und mir überlegen muss, ja, könnte ich jetzt machen, aber in 2 Stunden habe ich einen wichtigen Termin, die Präsi muss ich noch vorbereiten, werde ich das im Leben ja nicht machen, weil ich einfach gar nicht intensiv genug sehe, was mir das gegebenenfalls bringen könnte. Deswegen, ich weiß, das war jetzt ein wahnsinnig langer Aufgalopp für die Frage, aber wie handhabt ihr so dieses Katalog-Lern-Thema? Ja. Liege ich da intuitiv richtig oder falsch?
Nee, also ich würde jetzt ehrlicherweise sagen, also das sind dann nochmal auch andere Personen hier in unserem großen Learning and Development Team, die sich rund um den Campus bewegen. Es gibt da aber so 2, 3 Sachen dazu, die ich auf jeden Fall loswerden will, weil ich die nämlich tatsächlich auch besonders finde. So, also ja, wir haben ja, ich habe vorhin schon einmal eingeleitet, wir versuchen so ein bisschen diese 70-20-10-Logik im Lernen hier zu verfolgen. Was heißt das? Also 70% lernen idealerweise im Projekt Learning on the Job, neue Aufgaben, vielleicht mal eine neue Rolle etc. Also haben wir gerade viel drüber gesprochen. Dann 20% lernen voneinander. Austausch mit Kollegen. Mentoring, Peer-Learning, Communities sind ein Riesenthema bei uns. Also das ist zum Beispiel etwas, wofür ich die IT-Branche auch irgendwie schätzen gelernt habe in den letzten Jahren. Sie erinnern mich manchmal an Sportler, weil sie machen hier alle irgendwie ihr Hobby zum Beruf. Also ich habe noch nie, also bei IT-Lern und vor allem auch bei Entwicklern, habe ich ganz oft das Gefühl, dass diese Menschen ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Das heißt, da ist eine intrinsische Motivation, sich in Communities zu versammeln und voneinander zu lernen, ohne dass es großartig jemand dem einen Rahmen geben muss. Das ist natürlich auch dankbar für Learning and Development und für People and Culture, ohne Frage. Und 10% etwa sind dann formale Lernmaßnahmen, ja, also Trainings, Zertifizierung etc. Und was wir gemacht haben ist, also ich glaube, er ist nicht überladen, man findet dort nicht zu allem etwas. Das führt dazu, dass wir, und das finde ich jetzt wirklich besonders, das habe ich nämlich vorhin erst noch recherchiert, knapp 150 bis 200 Individualanfragen an unser Campus-Team haben. Und da passiert was Schönes, weil in dem Katalog geben wir vor, im Grunde ja, was ist buchbar. Bei den Individualanfragen verlassen wir die Gießkanne und haben automatisch wieder den Business Impact, weil die Menschen aus dem Projekt heraus eine Lernanforderung haben an eine Zertifizierung, an ein Seminar, an ein Coaching, was auch immer. So, und diese 150 bis 200 Individualanfragen, für die wir dann auf die Suche gehen, recherchieren, überlegen, hatten wir zu diesem Fall schon irgendwelche Themen, die wir neu aufrollen können, Lernformate etc. Die sind natürlich genau das, wo natürlich wieder Aufwand entsteht, ohne Frage, aber wo wir sofort sagen können, da müssen wir nicht irgendwas vorgeben, sondern da haben Leute reale Lernanforderungen aus dem Business, aus den Projekten. Und wir können mit einem guten Angebot auch automatisch Business Impact haben. Und das finde ich sehr besonders, dass wir eben nicht nur den Katalog haben, wo drin steht, hier, lest euch das mal durch, ist alles spannend, macht mit. Ist es ja auch, aber da passiert dann wahrscheinlich sowas, wie du gerade gesagt hast. So, da konkurrieren dann wieder Projektzeit mit Lernzeit. So. Und weil ja auch nicht ganz klar ist, hat es jetzt sofort macht es einen Unterschied sofort in meiner Arbeit. Das ist natürlich was anderes, wenn solche Individualanfragen kommen, die wir da befrieden können dann an der Stelle. So, und der zweite Punkt, den ich noch spannend finde, ich erzählte ja gerade, dass irgendwie jeder Job hier bei Materna einer Jobfamilie und einem Level zuzuordnen ist, und wir haben unser Seminarangebot im Grunde ein bisschen nach Leveln auch aufgebaut. Das heißt, wenn ich jetzt ich bin Project Management, Jobfamilie Level 2 so, und ich bin aber auf dem besten Weg, mich in das dritte Level, also in das erste, also zum Senior Project Manager zu entwickeln. Und ich habe gerade die Möglichkeit, ein bisschen Lernzeit zu investieren, sage ich mal. Dann kann ich mir sehr gezielt auch Schulungen, Seminare, Trainings raussuchen, die mit dem Level 3 assoziiert werden. Das heißt am Ende des Tages nicht, dass wenn ich alle Trainings mit Level 3 abgeschlossen habe, ich auch Level 3 bin. Das entscheidet sich dann wieder in den Projekten und in der Verantwortung, die ich übernehme. Aber ich kann darüber sehr gezielt an meiner persönlichen Entwicklung arbeiten, wenn das ein Entwicklungsweg ist, den ich gehen möchte, als Beispiel. So, das heißt, ja, wir haben einen Seminarkatalog, der Klassiker, und das ist auch gut, dass wir den haben. Aber der wird halt eben flankiert durch den Aufbau nach Jobfamilienleveln und macht so dann im Grunde Entwicklung transparent. Und was ich wirklich, wirklich erstaunlich finde, nicht nur, weil die Kollegen ja diesen Aufwand auch haben, sondern weil wir dadurch sofort Business Impact haben, ist, dass wir so extrem viele Individualanfragen aus dem Business bekommen, wo wir sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut dann eben auch Abhilfe schaffen können.
Ich finde den Ansatz super. Also mir gefällt der richtig gut, auf der einen Seite zu sagen, weg von der Gießkanne, auf der anderen Seite, das, was quasi im Standardkatalog steht, ist so gut, ich würde fast sagen, verschlagwortet, verlabelt, quasi die unterschiedlichen Pfade draufgelegt, dass ich halt schnell einen Überblick habe, wo stehe ich, und wenn ich da und dorthin möchte, dann macht dieses und jenes Lernangebot Sinn. Das finde ich, das nimmt ganz viel so dieses so diffusen Lerngefühls, das man ja ganz häufig der Lernperspektive hat. Ich werde quasi vom Netflix einmal erschlagen und habe keine Ahnung, was es eigentlich irgendwie so meine Themen sind. Das nimmt da ja ganz viel einfach so dieses Mental Loads eigentlich weg, indem ihr eine sehr starke Kurationsrolle übernimmt.
Das in jedem Fall. Ich finde, dass du das nochmal wichtig, also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil uns das zum Beispiel, wir haben auch extrem viele Entwicklungscoachings, die wir durchführen. Also ich hatte im letzten Jahr einige, ich weiß auch, dass ich in diesem Jahr schon wieder einige haben werde. Und das ist für uns eben auch ein hohes Gut, dass wir versuchen, den Ort, die Rolle für Menschen zu finden, an denen ihre Kompetenzen am besten ausgenutzt werden. Und es fängt aber manchmal und bei vielen Menschen erstmal damit an, Orientierung zu schaffen, was sind denn eigentlich meine Kompetenzen, also oder was sind vielleicht erlernte Kompetenzen und was sind echte Stärken? So, wo habe ich wirklich Lust, mein ganzes Wissen, mein Know-how reinzustecken, in welche Rolle? So. Und das ist ja nichts anderes wie damals, als ich aus der Schule gekommen bin, wo ich plötzlich ich habe so ein dickes Buch bekommen, also ich für die Hörer, ich zeige jetzt gerade ungefähr so 10 Zentimeter dickes Buch. Also wie ein Telefonbuch mit allen Studiengängen zum Beispiel. Ja, wer soll sich denn da orientieren? So, und ehrlicherweise bei einem 4.500 mitarbeitenden Unternehmen gibt es auch viele verschiedene Rollen, viele verschiedene Kontexte, in denen man arbeiten kann, in denen man sich einbringen kann. Aber dem vorgeschaltet ist halt immer zu wissen, wo möchte ich mich denn eigentlich einbringen und mit welchen meiner Fähigkeiten? So. Und das heißt, das, was wir in der Leadership Journey vorhin hatten, diesen Grad an Orientierung, das uns, ist uns eben wichtig, weil das führt am Ende dazu, dass die Menschen sich bestenfalls Rollen aussuchen, in die sie sich hineinentwickeln, die ihnen, naja, auf den Leib geschneidert, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest ihrem Skillset und ihren Interessen und all dem am nächsten kommen. Und deshalb geben wir eben auch ganz viel Aufwand in solche Programme, die Programme und Maßnahmen, die auch einen orientierenden Charakter haben und so auch zum Beispiel Entwicklungscoaching. Und das ist ja das, was du gerade sagtest, dass wenn ich erstmal orientiert bin und ich weiß, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte, dann springe ich in den Campus und überlege mir sehr, sehr zielgerichtet nicht, auch was klingt denn gut und was könnte ich mal gebrauchen, sondern dann weiß ich sehr, sehr genau, das brauche ich und das muss ich machen, damit ich da hinkomme und damit mir der Job gut gelingen kann.
Ja, und dann ist nämlich Lernen tatsächlich Performance Support und nicht mehr so ein optionales, wabberndes irgendwas.
Idealerweise, ja. Also das, genau, das ist es zwangsläufig. So wird es auch bei uns, glaube ich, generell einfach verstanden, dass es nicht einfach irgendwie, ach ja, ich habe jetzt gerade mal noch 10% meiner Zeit und ich muss die irgendwie rumkriegen. Das passiert ehrlicherweise auch ziemlich selten bis nie. Das heißt, lernen, sich entwickeln wollen und die richtigen Schritte zu gehen dann, ist automatisch Performance Support und bestenfalls dann ja auch mittelbar wertschöpfender Faktor. So.
Sehr spannend. Lass uns mal kurz unser Taschentuch nochmal anschauen.
Okay.
Zum einen uns jetzt nochmal überlegen, was vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin, die jetzt sagt, also ich bin nicht in einem People-Business und ich habe ehrlicherweise auch nicht unbedingt Führungskräfte, die mitziehen würden, sondern ich bin quasi in so diesem klassischen, von vielen momentan als Worst-Case-Szenario wie wahrgenommenen Learning and Development-Alltag gefangen. Was kann ich mir denn so an vielleicht kleinen Schnipseln jetzt aus euren Gedanken und Ansätzen rausstibitzen, um vielleicht für mich selbst meine Ansätze noch mal so ein bisschen zu überarbeiten oder für mich Jobcrafting zu betreiben?
Also ich selber bin, also wenn es gerade um den letzten Punkt geht, das heißt selber zu überlegen, wie kann ich eigentlich meinen Job so anreichern, dass ich zufrieden bin, dass ich ein Gefühl von Wirksamkeit habe. Ich kann jedem nur empfehlen, sich selber mal in einen Coaching-Prozess mit diesem Ziel zu begeben. Bei mir war das natürlich Teil dessen, mich selber ausbilden zu lassen, wechselt man auch die Seite und wird zum Coachee. Und das ist wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen einfach erhellend, ja, und schafft Erkenntnis und zeigt einem relativ klar auf, wofür möchte ich denn eigentlich wirksam sein an der Stelle und welche meiner Stärken möchte ich eigentlich in welchen Tätigkeiten zeigen. Das hilft ganz, ganz viel für eigene Jobzufriedenheit, auch wenn das Surrounding mal so ist, wie du es gerade sagst. So, das ist mir also immer erst der erste Blick nach innen zu sich selbst. Was ist mir wichtig? Wofür möchte ich stehen? Und welche meiner Fähigkeiten möchte ich einbringen? Das ist, glaube ich, schon immer der erste Schlüssel, dazu selber eine Jobzufriedenheit zu erlangen. Und ansonsten, wenn es darum geht, den Einfluss, also habe ich es richtig verstanden, dass du meinst, wie kriege ich so ein Mindset, so ein entwicklungsfokussiertes Mindset, das war ja vorhin der Knoten, wie kriege ich das etabliert? War das so die Frage? Oder?
Genau.
Okay.
Genau, also wie kriege ich das quasi als Learning and Development in einem Setting, das jetzt nicht das eure ist? Wie kann ich mir da auch Elemente rausstibitzen und übertragen?
Also in jedem Fall Führungskräfte als Multiplikatoren. So, das ist natürlich jetzt kein Prozess, den man dann übermorgen aufgelöst hat, wenn man jetzt damit anfängt. Aber Führungskräfte als Multiplikatoren, dort ganz viel Arbeit reinzustecken, sich wirklich klar zu überlegen, welches Verhalten von Führungskräften in dieser Hinsicht ist denn wirklich geschäftskritisch und dann Trainings aufzusetzen. Also immer nicht einfach was aufsetzen, weil es cool klingt und weil wir hoffen, die Leute rennen da rein, sondern wirklich sich zu überlegen, was braucht das Geschäft? Und daraus kann man immer noch ziemlich coole Sachen machen mit den Anforderungen, die man aus dem Geschäft bekommt. So. Und deshalb, also Führungskräfte als Multiplikatoren auf jeden Fall. So finde ich wichtig. Und dann finde ich, und das passt halt ganz cool, dass du hier die Leute immer mit Lernhelden ankündigst. Es gibt in jeder Organisation solche Menschen. Und die müssen nicht bei Learning and Development arbeiten, die lernen auch irgendwo anders oder haben spannende Karrierewege gemacht, haben viele Querbewegungen gemacht, sind keine Menschen, die zwangsläufig von unten nach oben in der Hierarchie wollen, sondern die auch mal links und rechts und so geguckt haben. Und diese Menschen zu porträtieren, sichtbar zu machen, kann häufig dazu führen, dass andere Leute sich einfach inspiriert fühlen und diesen Weg auch gehen wollen. Also das ist mir immer der deutlich liebere Weg, als vielleicht zum Beispiel mit einer Notwendigkeit zu argumentieren. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit. Ja, wenn wir es nicht machen, dann haben wir nachhaltig Probleme in einer sich sehr rasch verändernden Welt. So, das geht auch. Aber jetzt kann ich nur von mir persönlich sagen, mich motiviert ein Hinzu immer mehr als ein Weg von. So. Und ich werde selten mit Angst motiviert. Und deshalb eher Role Models aufzubauen in Organisationen, Menschen sichtbar zu machen, die ein solches Mindset haben und den Leuten eine Bühne zu geben, das kann ganz, ganz häufig einfach auch Impact auf Menschen haben, die sich ähnlich fühlen, aber sich vielleicht noch nicht trauen oder so. Und dann kann man dadurch, das ist halt nichts, was von heute auf morgen dann plötzlich sofort Früchte trägt. Das ist eher so ein bisschen wie ein Streichholz zündet das nächste an. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das funktionieren kann. Das gepaart mit eben Führungskräften als Multiplikatoren. So. Und was halt auch wichtig ist, letzter Punkt, aber ich glaube, da erzähle ich auch nichts Neues. Das muss halt auch schon gewollt sein. Also das heißt, diejenigen, die die Gesamtverantwortung für Unternehmen und Organisationen haben, die müssen sich da in diese Richtung auch einfach klar bekennen und Flagge zeigen, dass Lernen, dass Entwicklung ein zwangsläufiger Bestandteil einer jeden Organisation ist. So. Und dann können Dinge, glaube ich, in Bewegung kommen. Und wenn diese Dinge in Bewegung sind, dann kann man sich als Learning and Development, als People and Culture oder you name it, wirklich auch gut überlegen, welche Prozesse können wir jetzt aufsetzen, die diesen Drive gerade unterstützen, so wie zum Beispiel bei uns das Laufbahnmodell, so wie bei uns dann eben das kuratierte Seminarangebot nach Leveln etc. Also da dann einfach wirklich überlegen, okay, welche unserer Angebote, welche unserer Prozesse können dieses Entwicklungsmindset jetzt auch noch unterstützen. So, also den einen Hebel gibt's glaube ich nicht. Aber es gibt ein paar viele kleine und auch, glaube ich, so Quick Wins. Und wenn man die macht, dann hat man, glaube ich, schon einen ganz weiten Teil der Wegstrecke gemacht, um erstmal in Bewegung zu kommen.
Ich finde, Jonas, du hast tatsächlich gerade eigentlich ein ganzes Kochrezept verraten. Und ich meine, man kann jetzt ja tatsächlich einfach mal anfangen mit dem allerersten und dann quasi nach und nach die anderen Zutaten reinrühren. Und wo ist für den oder die Zuhörerin hier ist gerade der einfachste Einstieg ist, das darf ja jeder selber für sich bewerten. Aber ich würde gerne auch dieses Thema Lernvorbilder sichtbar machen. Das würde ich wahnsinnig gerne nochmal highlighten, weil du kannst ja sogar das ganze Thema Führungskräfte als Multiplikatoren nutzen und Lernvorbilder, das kannst du ja tatsächlich sogar matchen, wenn du so willst. Und zwar nicht, indem die laut rufen, welches Training sie in diesem Monat wieder gemacht haben, sondern eher, indem sie ihren Projektteams dann einfach immer mal wieder auch mitgeben, wie sie sich selbst ihre Freiräume schaffen und mit welchen Materialien sie gut lernen und vielleicht auch einfach mal berichten, was sie konkret gelernt haben, damit sie an Position XY sozusagen gelandet sind. Weil zum einen dieses, ach guck mal, das hat der gemacht, um da hinzukommen, das ist ja an der Stelle schon mal unglaubliche Inspiration und auch so eine Empfehlung im Sinne von mach mal dieses oder jenes, mir hat das geholfen, um da hinzukommen, ist ja viel mehr wert, als wenn du jetzt sagst, ja, das ist schon ein cooles Programm, das wir da gerade entwickelt haben. Also das heißt, dass jetzt auch quasi eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und sagen, hey, wann startet denn die nächste Leadership Journey? Das hat ja nichts damit zu tun, dass du gesagt hast, ich finde, das ist ein Bombenprogramm, sondern dass sich das offensichtlich herumspricht, dass das etwas mit den Menschen macht und auch wirklich einen Mehrwert stiftet.
In jedem Fall. So, also das ist, also ich hoffe, dass das vor allem auch so ist. Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber zumindest alle Menschen, mit denen ich spreche, die diese Leadership Journey absolviert haben, sagen, sie war total wertvoll für ihre persönliche Entwicklung. Also gar nicht nur für die Karriereentwicklung, sondern auch für ihre persönliche Entwicklung. Und einfach diesen Menschen und diesen Wegen, die diese Menschen gegangen sind, Raum bereitzustellen, in denen sie sich quasi und ihren Weg präsentieren können, kann andere Leute einfach anstecken, auch sich auf den Weg zu machen. So. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich nochmal sehr, sehr treffend. Jeder kann ja selber entscheiden, ob es direkt ein großes Rad sein muss, was man jetzt drehen muss, oder ob auch erstmal ein kleines Rad reicht. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor ist, nicht darauf zu warten, dass sich was verändert, sondern bestenfalls die Veränderung anzustoßen. Und die kann im Kleinen passieren, kann groß passieren, es können Strukturen sein, es können direkt ganze Prozesse sein. Oder ist es einfach vielleicht erstmal von der eigenen Entwicklung bereitwillig zu erzählen, von Schnellstraßen, aber vielleicht auch von Sackgassen, ja. Und für andere Leute da eine Inspiration zu sein, es ihnen gleich zu tun. Und so kann dann Stück für Stück ein sehr entwicklungsorientiertes und lernorientiertes Mindset entstehen. Auch das wird nicht jeden abholen, das ist auch völlig klar, darüber brauchen wir nicht sprechen, dafür sind die Menschen zu unterschiedlich. Aber wenn es wirklich darum geht, dass Organisationen oder Bereiche sich in einer ganzen Sackgasse befinden, dann sind das, glaube ich, sehr gangbare Wege, die ich da gerade skizziert habe. Darüber hinaus gibt es sicherlich noch einige weitere. So.
Das denke ich doch auch. Es hast du eigentlich, finde ich, ist das ja schon der perfekte Abschluss. Deswegen tue ich mir wirklich schwer, jetzt gerade nochmal eine Frage zu stellen. Ich würde sie aber gerne stellen, okay, weil ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer daraus auch nochmal was mitnehmen. Ich finde, Jonas, wenn man dir zuhört, dann habe ich den Eindruck, ihr steht schon echt gut da. Und ihr seid tatsächlich auch, finde ich, mit mir sehr zukunftsorientierten, sehr businessgetriebenen Mindset unterwegs. Und insofern würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob da noch so wahnsinnig viel Luft nach oben ist, aber gibt es denn auch Baustellen? Also gibt es Themen, wo ihr sagt, oh, da müssen wir schon auch nochmal ran und die ihr vielleicht auch gerade auf der Agenda habt oder nicht?
Ja, doch, also auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das immer andauernde Spannungsfeld wird bleiben, Lernzeit versus Projektzeit. So, wir versuchen das natürlich immer zu umschiffen, indem wir Lernen in die Projekte geben, klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel solche disruptiven Dinge hast, wie das Arbeiten mit KI, und wer Materna verfolgt, der weiß, dass wir da sehr ambitionierte Ziele haben. Das führt aber dazu, dass unsere Leute ja auch mit KI erstmal arbeiten müssen und ihre Erfahrungen damit machen müssen und lernen müssen. So, und da haben wir immer das Spannungsfeld, wie viel Lernzeit wollen wir quasi investieren als wirkliches Zukunftsinvest, obwohl wir gerade vielleicht auch mehr fakturieren könnten. So. Mhm. Und deshalb ist es für uns zum Beispiel überhaupt nicht ratsam zu sagen, jetzt okay, 10% deiner Zeit nutzt du für Lernen, sondern wir versuchen das wieder sehr anlassbezogen einfach zu betrachten. Aber das ist, seitdem ich hier bin und wahrscheinlich auch schon deutlich lange vor meiner Zeit, ist das Spannungsfeld, in dem wir immer wieder neue Baustellen finden. Ich gebe dir recht, alles, was ich auch von meinem Netzwerk höre, ist unser Reifegrad glücklicherweise sehr, sehr hoch und das macht auch viel, viel Spaß, innerhalb dieses Reifegrads sozusagen zu wirken. Aber das Spannungsfeld, was wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren, ich wüsste gar nicht wie, auflösen könnten, ist immer Projektzeit, hohe Faktura-Motivation, hohe Kundenorientierung bei unseren Leuten. Also es ist ja nicht so, manchmal muss man die Leute ja da wegholen. So. Also das macht einfach Spaß. Mhm. Projektarbeit, hohe Kundenorientierung, das ist einfach Teil des Charakters hier. Und dann den Leuten vielleicht aber Lernzeit einzuräumen. Also dieses Spannungsfeld, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Spannungsfeld wird immer eine Baustelle bleiben, auch in Zukunft. Mhm. Und da gilt es immer wieder, sehr genau drauf zu schauen, welche Prozesse, welchen Rahmen können wir gestalten, um dieses Spannungsfeld möglichst gut auszutarieren.
Das finde ich total spannend, dass du das auch nochmal so unterstreichst, weil ich glaube, der ein oder andere atmet jetzt gerade auf und sagt, ja gut, ich meine, dieses Thema Lernzeit, das haben wir natürlich auch in unterschiedlichsten Gestaltungsformen. Und ich glaube, am Ende des Tages, also ich wüsste jetzt auch leider nicht die eierlegende Wollmilchsau-Lösung. Ich glaube, die gibt es tatsächlich an der Stelle nicht, sondern auch da so ein Bündel unterschiedlicher Möglichkeiten und Maßnahmen. Aber ich glaube tatsächlich, das eine ist nochmal sehr klar festzulegen, was sind eigentlich wirklich die erfolgskritischen Kompetenzen, die die Organisation unbedingt haben muss. Und die muss dann, und das ist, finde ich, wirklich auch oberste Managementaufgabe, die muss dann als Investition eigentlich gehandelt werden. Und dann ist die Zeit, die quasi, oder sagen wir mal, der Entgang an fakturierbaren Stunden, das muss dann eigentlich kalkulatorisch das Investment sein, das ich dafür in Kauf nehme. Und das kannst du jetzt aber nicht mit 35.000 Future Skills machen, sondern dann kannst du sagen, okay, wir haben drei und an die müssen wir ran. Und dann hält sich das ja auch wieder quasi im Rahmen. Aber ich glaube, da ist ein ganz zentraler Faktor, dass einfach da das Management wirklich auch sehr klar sagen muss, da muss die Reise hin und deswegen investieren wir da. Und auf der anderen Seite ist ja tatsächlich dann auch die Fragestellung nochmal, gibt es die Möglichkeit in irgendeiner Form quasi auch ich sage es mal vorsichtig, das ist ja wie so eine Art irgendwie Zukunftslernen, wenn du so möchtest. Du siehst nicht in unmittelbar den Effekt davon, aber du weißt, es wäre wichtig, es fällt dir aber genau aus diesem Grund, dass du es nicht direkt siehst, fällt es dir hinten runter. Vielleicht könnte tatsächlich auch eine Möglichkeit sein, dass man sagt, man erstrickt Incentivierungsmodelle, wo genau diese Komponente jetzt auch in den Teams dann diese Zukunftslernformate durchzuführen. Vielleicht ist auch das tatsächlich ein Mini-Teil eines solchen Blumenstraußes, der das fördern kann. Und am Ende des Tages ist es quasi aber auch dieses Thema Zukunftsinvestment nur im anderen Anstrich.
Und auch da reden wir von großen und kleinen Schritten wie immer. Und ich kann da vielleicht nochmal ein Best-Practice-Ding einfach teilen. So, wir arbeiten natürlich jetzt in People and Culture auch vermehrt mit solchen Möglichkeiten. Und unsere Bereichsleiterin hat einfach in unser zweiwöchentliches Sure-Fix mit dem kompletten Bereich einen festen Blocker für Best Practice KI. So. Und dann gibt es immer wen, der aus der Abteilung oder aus dem Bereich seine neuesten Learnings, seine neuesten Prompts, was auch immer. Also es geht eben auch erstmal, also was sich klein anfühlt, kann ja groß werden. So. Und das ändert sofort, das ändert Interaktion, das ändert ach cool, hey, wusste ich gar nicht, dass du da unterwegs bist, können wir uns mal kurz vernetzen, ich habe da auch eine Idee, so kannst du mir das mal zeigen, so das bricht plötzlich Silos auf, Team-Silos, das bricht, streut Sicherheit, weil alle merken, okay, es gibt hier noch niemanden, der perfekt damit umgehen kann, wir haben alle irgendwie so unsere Struggles, der einen kann super Use Case entwickeln, der andere kann besser prompten als Use Cases entwickeln, so. Und Dort kann ich jetzt in dem Fall wieder Rolle der Führung, so, die hat relativ klar gesagt, das ist jetzt fester Bestandteil unserer Joe Fixes, so, und das findet auch immer statt. Und das führt dann dazu, dass vermeintlich kleine Dinge auch groß werden können, so, und ich erlebe manchmal ein bisschen die gefühlte Ohnmacht, weil die Herausforderung so groß ist, so, aber man muss halt vielleicht einfach wirklich Stück für Stück gehen, so schwer das fällt. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich mich hier hinstelle und mir das leicht fällt. So, ich würde auch am liebsten mit einer Lösung da ein großes Problem beheben, natürlich. Aber wie oft passiert das schon? Nicht so oft. Und von daher ist das sicherlich in gewisser Weise immer auch ein Zukunftsinvest da. Das ist total richtig. Aber auch da ist es immer wieder Projekt- und auch einzelfallabhängig, ob man dann jetzt Lernzeit gewähren kann oder bestes Beispiel, vielleicht ist es ein Neukunde mit einem großen Auftrag, das muss pünktlich fertig werden, jetzt müsste aber jemand eigentlich lernen. So. Also da wird wieder das Spannungsfeld deutlich. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich auf die nachhaltige Geschäftsbeziehung oder sage ich gehe auf die nachhaltige Kompetenzentwicklung? Das ist natürlich jetzt, Entschuldigung, das ist natürlich jetzt schwarz-weiß. Es gibt wahrscheinlich ganz viel nuanciertes Grau dazwischen. Aber das ist immer das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. So. Und da muss man sehr genau hingucken, einzelfallabhängig, projektabhängig. Aber, und das möchte ich unterstreichen, es braucht ein klares Commitment, dass Lernen elementarer Bestandteil davon ist, seinen Job gut machen zu können. So. Und das habe ich zum Glück, dann sind wir wieder beim Reifegrad, das Gefühl habe ich hier definitiv, dass das nicht nur geduldet ist, sondern gefordert wird.
Du, das war es tatsächlich, finde ich, ein perfektes Schlusswort. Und zwar so perfekt, dass ich tatsächlich dem gar nichts irgendwie Sinnvolles noch hinzufügen könnte, außer dass ich dir tausend Dank sage. Ich fand, das war ein wunderschönes Gespräch. Ich habe ganz viel aus euren Insights mitgenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Hörerinnen und Hörern ganz genauso geht. Deswegen sage ich dir jetzt tausend Dank, dass du da warst.
Ich danke dir für die Zeit, für das Gespräch, aus dem ich mit Sicherheit wieder auch eine ganze, ganze Menge mitnehmen werde. Und freue mich, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Ich freue mich auch, dass du da warst. Bis bald, Jonas.
Bis bald.